respect to the DJs.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 24. Heute unser Thema Computer und Blinde, Blinde und Computer. Zu Gast Sebastian Andres und am Mikrofon Tim Pritlove. Ja, Respect for the DJs, Respect vor der Musik. Ich habe in letzter Zeit vergessen, die Musik mal vorzustellen, auch wenn ich mich ein bisschen wiederhole. Immer noch wähle ich sehr gerne die Musik aus dem Zerinnerung DJ Mix Net Label aus, weil da immer so schön regelmäßig was kommt und weil die Musik vor allem frei ist. Creative Commons Musik, die man beliebig verwenden kann, also natürlich nicht total beliebig, aber auf jeden Fall in einem nicht kommerziellen Rahmen. Ziemlich unbegrenzt, ohne Leute fragen zu müssen. Das ist der Vorteil dieser Lizenz. Aber das soll heute das Thema nicht sein, sondern das Thema ist ein anderes. Und dazu begrüße ich erstmal Sebastian. Hallo Sebastian.
Ja, hallo.
Kannst du mich hören? Ja. Super. Hervorragend. Ja, wir hatten schon waren schon längere Zeit im Gespräch, mal diesen Podcast zu machen. Bin froh, dass wir jetzt endlich die Zeit gefunden haben, das auch mal zu tun. Du warst ja schon auf dem 22C3 auf dem Kongress mit dabei und hast dort einen Vortrag gegeben. Der Titel, weißt du noch?
Ja, ich glaube, das war Barrierefreies Linux. Und da hatten wir den Schwerpunkt gesetzt auf Blinde und Sehbehinderte. Ich hatte das mit dem Lars Stetten zusammen gemacht vom LinXS-Team.
Mhm. An der Stelle kann ich natürlich auch gleich freudestrahlend verkünden, dass die Videoaufzeichnungen von dem Kongress, unter anderem auch von diesem Vortrag, jetzt endlich verfügbar sind. Wir hatten da einige Probleme, da natürlich mal wieder trotz allerbester Vorbereitung das ein oder andere Seil gerissen ist, mit dem Ergebnis, dass wir dann sehr viel von Hand wieder herstellen mussten. Das ist jetzt nach längerer Arbeit endlich geglückt und die Dateien liegen alle zum Download bereit. Die Serverleitungen glühen schon. Jetzt heute, wo wir das aufnehmen, verteilen wir das nur per BitTorrent für eine Weile, bis wir uns leisten können, da unsere Server dem direkten HTTP-Zugriff auszusetzen. Aber es gibt jetzt schon zahlreiche Mirrors und ihr solltet Mittel und Wege finden, diese Veranstaltungen, die Aufzeichnungen, Videoaufzeichnungen runterzuladen. Demnächst dann auch noch die Audiovarianten und sobald ich dazu gekommen bin und noch ein paar Konvertierungsläufe durchgelaufen sind, gibt es das Ganze dann auch als Podcast. Ja, so viel zu dem Thema, aber zurück zu dir, Sebastian. Wir haben es schon anklingen lassen. Du bist blind und beschäftigst dich mit Computern, bist auch selber Student der Informatik, ist das richtig?
Ja.
Wo studierst du?
Hier in Berlin an der FU. Jetzt im zweiten Semester.
Mhm. Was hat dich dazu gebracht, das Studium aufzunehmen?
Ja, also im Allgemeinen habe ich mich schon relativ früh, also für meine Verhältnisse früh, denke ich, mit Computern beschäftigt und mal mehr, mal weniger und habe dann auch, als es dann die Möglichkeit gab, unter Windows was zu machen, das ist ja nun für blinde Menschen eigentlich leider, muss man sagen, immer noch die erste Anlaufstelle und ich dann gemerkt habe, was eigentlich so möglich ist, was man so alles machen kann und dann hat mich auch mehr die Technik dahinter interessiert, wie funktioniert das jetzt, was passiert da eigentlich im Hintergrund oder wo kann ich noch was verändern und so bin ich dann einfach zu dem Studium gekommen.
Mhm. Und selber deine Interessenlage, wie würdest du das so beschreiben? Was interessiert dich am meisten?
Ja, also am meisten im Moment fasziniert mich eigentlich im Allgemeinen Netzwerktechnik und ja, was man da alles so machen kann und wie weitläufig das ist und naja gut, so ein Spezialgebiet in dem Sinne würde ich sagen, habe ich im Moment noch nicht, aber ja, wie gesagt, Interesse in Netzwerkbereichen und Skripte ein bisschen, aber eigentlich eher weniger und ja.
Ja, was mich halt mal so zu Beginn interessieren würde, ist, wo ziehst du jetzt persönlich den Nutzen aus dem Computer und wo ziehst du auch den Nutzen aus dem Internet in dem Zusammenhang?
Ja, das ist natürlich ein sehr vielfältiger Bereich. Das Internet bietet Mittel und Wege, die es so für mich gar nicht gäbe. Also das fängt an bei irgendwelchen Shoppingportals, sei es Amazon oder eBay oder was auch immer. Und ja, Homebanking ist ein Schwerpunkt für mich, also weil das sind gerade Punkte, wenn ich jetzt meine Überweisungen, da bräuchte ich ansonsten Hilfe, wenn ich die selber nicht ausfüllen kann, nun, wenn ich des Sehens nicht mächtig bin und da brauche ich Alternativen. Mhm. Und ist dann halt eine Alternative durchaus das Internet, weil ich das relativ problemlos und relativ barrierefrei benutzen kann und das ist ein erheblicher Vorteil.
Und so, gut, Amazon und so, die schicken das zu. Wie ist das so mit dem Regionaleinkauf? Supermärkte, gibt es da auch schon Erleichterungen?
Ja, zumindest in dem Sinne, dass man die Angebote der Supermärkte, weiß ich, sei es jetzt Aldi oder Lidl oder Edeka oder was man halt auch so kennt, zumindest kann man dort die Angebote per E-Mail abonnieren. Das ist zumindest schon mal eine kleine Hilfestellung, dass man schon mal im Vorhinein weiß, was da eigentlich so billig gibt.
Ach, Aldi verschickt seine Preislisten per E-Mail?
Nicht die ganzen Preislisten, sondern was sie halt im Angebot haben. Also wenn es jetzt, weiß ich, einen neuen Computer gibt zum Beispiel oder so ähnlich, dann kann man das direkt dort sehen und ist eigentlich auch sehr gut gemacht, weil das auch eigentlich recht detailliert beschrieben ist. Also man sieht auch, man steht auch schon bei, was im Computer eigentlich an Hardware enthalten ist. Mhm.
Und gut, ich meine, das sind ja jetzt alles Angebote, die auch jeder andere benutzt. Gibt es denn auch spezielle Angebote, die sich jetzt die mehr oder weniger auf Blinde zugeschnitten sind, die du nutzt, die für dich interessant sind?
Da wüsste ich jetzt eigentlich so nichts. Also kann man so, glaube ich, gar nicht sagen. Also zum Beispiel jetzt bei einer einen Bank, wo ich im Moment mein Homebanking mache, die eine Bank hat ein extra barrierefreies Bankingportal geschaffen. Nun weiß ich nicht, ob man das so weit zählen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt für Blinde, was nicht unbedingt gedacht ist, weil dieses Portal war genauso für Handybenutzer gedacht, wie auch für Blinde, die halt einfach textuell mehr arbeiten und nicht unbedingt die letzte Grafik sehen wollen und müssen.
Ja.
Und das denke, ansonsten wüsste ich jetzt so spontan eigentlich nichts. Wobei ich nochmal kurz sagen würde, also was auch jeder andere benutzen kann, das hört sich immer so selbstverständlich an, aber das ist für mich halt gerade eine besondere Errungenschaft, weil ich sonst immer auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen bin, die ich in dem Fall nicht unbedingt habe und sonst nicht brauche. Und zum Beispiel, weiß ich, Fahrkarten kaufen bei der Bahn oder so, das nutzen viele meines Wissens, aber das ist halt einfach eine erhebliche Erleichterung für mich.
Oh ja, für mich auch im Übrigen. Also.
Ja gut, wenn es dann mal funktioniert und man muss dann halt nicht an der Schlange stehen.
Das stimmt, ja. Und das ist auch wirklich überhaupt nicht zumutbar, also weder für Blinde noch für Nichtblinde.
Ja, zumindest diese komischen Abgrenzungen bei der Bahn, wenn man sich nicht falsch anstellt, dann kommt man nicht hin und das ist alles so eine Sache. Mhm.
Wobei ich da über die Bahn-Website auch noch das eine oder andere Wort verlieren könnte, aber das ist ja, nicht...
aber das nicht seitdem jetzt seit ein paar Tagen das Portal neu ist, ist es schon besser geworden.
Ach, hat sich da gerade was getan?
Ja, die haben ein neues Portal gemacht, meines Wissens. Also zumindest die letzte Fahrkarte, die ich hier nach Berlin gebucht habe, ließ ich ein bisschen einfacher buchen, weil sie halt ein anderes Portal hatten. Das fand ich schon ein bisschen barrierefreier. Man könnte zwar noch mehr dran gestalten, aber es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Mhm.
Und jetzt solche Sachen wie Amazon und eBay, wie benutzbar findest du das aus deiner Perspektive?
Ja, also nun... Da ist halt von Barrierefreiheit noch nicht so viel zu sehen. Da muss ich auch ehrlich sagen, es kommt halt auch immer drauf an, es ist nochmal ein erheblicher Unterschied, surfe ich jetzt unter Linux oder surfe ich jetzt unter Windows? Das ist einfach so, dass unter Windows die Screenreader wesentlich angepasster sind wie unter Linux. Das ist einfach, weil man da eine andere Technik verwendet und so weiter. Und es auch einfach so ist, dass wenn ich zum Beispiel Webseiten habe, die unter Links oder Lynx nicht dargestellt werden können, gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, dass ich im Windows, auch wenn ich das ungern mache und auch wenn das eigentlich traurig ist, aber mit dem IE die Seiten trotzdem noch relativ problemlos dann benutzen kann. Und so benutze ich eigentlich das eBay oder Amazon-Portal meistens unter Windows, weil das unter Linux doch schon relativ schwierig ist. Mhm. Barrierefreiheit ist ja eigentlich nicht nur von wegen JavaScript raus und alle Images, die man so auf die Seite setzt, beschriften, sondern das hat ja auch noch was mit der Anordnung zu tun und dem Seitenaufbau und der Formatierung an sich und wo steht was und so weiter. Mhm. Das ist ja noch ein bisschen komplizierter wie so einfach.
Da sollten wir gleich nochmal auch ein bisschen mehr zu verlieren. Jetzt hast du erwähnt Screenreader, das wollte ich nochmal kurz vorher noch erklären für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Screenreader ist eine Software, die einem ja, den Inhalt vorliest. Aber jetzt reden wir auch wirklich von Sprachausgabe?
Ja, oder? Nicht nur. Also ein Screenreader, vielleicht soll ich das dann erklären.
Ja,
ein Screenreader ist eigentlich mehr eine Software, die erstmal Daten aufbereitet. Also die nimmt jetzt einfach mal die Daten, die normal an den Bildschirm kommen. Unter Windows ist es zum Beispiel, geht es sogar so weit, dass der Screenreader einen eigenen virtuellen Grafiktreiber benutzt, zum Beispiel. Da sieht man mal ganz deutlich, wie systemtiefgreifend das auch unter Umständen sein kann. Mhm. Und mit der virtuellen Grafikkarte werden wirklich die Daten konkret an der Grafikkarte abgegriffen und werden dann aufbereitet, also Bilder rausgenommen, die Texte sogar umformatiert. Also ich habe das mal gezeigt auf einem Vortrag, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, der war in der B-Look. Da habe ich konkret gezeigt, wie die Seite, wenn eine Webseite mit einem Screenreader unter Windows dargestellt wird und wie sie unter Linux aussieht. Also das sind Unterschiede wie Tag und Nacht, man erkennt sie eigentlich nicht wieder, obwohl es die gleiche Seite ist.
Aber für dich ist es dann einfacher?
Ja, also einfacher weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt einfach, weil ich schon Jahre her unter Windows gearbeitet habe. Und unter Linux werden die Seiten halt so dargestellt, wie sie im Links dargestellt werden. Der Screenreader formatiert da nicht so unbedingt viel um. Mhm. Und ob das jetzt positiv oder negativ ist, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Das kann man so auch, glaube ich, gar nicht sagen. Aber jedenfalls, wenn die Seiten dann aufbereitet wurden oder überhaupt die Daten aufbereitet wurden, dann schickt der Screenreader das entweder an eine Sprachausgabe oder an eine Braillezeile oder halt an beides. Es ist halt so, dass die Sprachausgabe in den Screenreader oft integriert ist und dass man nicht unbedingt jetzt sagen kann, okay, der Screenreader geht bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Die Sprachausgabe ist halt so integriert und der Braille-Treiber genauso. Das ganze Teil nennt man dann Screenreader, aber eigentlich ist es so, dass der Screenreader lediglich die Daten aufbereitet und dann entsprechend an die einzelnen Module wie Sprachausgabe oder Braille-Zeile schickt. Und die werden dann dargestellt oder vorgelesen.
Jetzt ist das ja nicht Teil von Windows, diese Software, sondern das ist ein separates Produkt.
Die kostet richtig Geld. Also unter Windows.
Kannst du da mal ein paar Namen fallen?
Ja, lassen? Also der bekannteste ist JAWS. JAWS for Windows.
Also JAWS.
Ne? Ja, genau. Mhm. Genau. Der ist eigentlich so der bekannteste und der kostet meines Wissens, je nachdem, da wird auch nochmal unterschieden, für welche Windows-Version man das braucht, also ob man das für 95, 98 Millennium und eine XP Home Edition benötigt oder ob man das halt für die professionellen Windows-Versionen benötigt, wie 2000 und XP Pro. Mhm. Da kostet für 2000 XP Pro kosten meines Wissens so etwa 2500 Euro. Weil die einfach sehr selten hergestellt werden. Und
2500 Euro?
Ja, doch, die muss man dann schon bezahlen, wenn man das braucht. Und da hat man eine Sprachausgabe bei und die Braillezeilentreiber. Da hat man es vielleicht, da hat man zwar noch keine Braillezeile von, aber die Treiber schon mal dabei. Mhm. Und unter Linux ist es halt kostenlos. Die Screenreader-Lösung unter Linux, die ich einsetze, SUSE Linux heißt. Das heißt SUSE Linux, weil das halt von einem entwickelt wurde, der mittlerweile bei SUSE arbeitet oder früher schon bei SUSE gearbeitet hat und der hat es einfach so getauft. Mhm. Was nicht heißt, dass es nur auf SUSE läuft. Ich setze es auf dem Debian-System ein.
Und das dürfte dann wahrscheinlich den üblichen Preis von 0 Euro haben.
Ja, genau, das hat den üblichen Preis von 0 Euro. Mhm. Richtig, wie man das unter Linux halt gewohnt ist.
Ja, es gibt natürlich auch andere Sachen, aber in dem Fall handelt es sich also auch um GPL-Software.
Richtig, richtig. Mhm. Wobei man unter Linux auch wirklich noch sieht, dann die Differenzierung zwischen Screenreader und Sprachausgabe. Also da wird unter Linux richtig differenziert. Also gerade Sprachausgabe ist noch ein Problemfeld, was so ein bisschen, ja. Mhm.
Jetzt ist es, also die meisten Blinden, die ich jetzt so gesehen habe, arbeiten aber eigentlich ohnehin gerne auf der Konsole. Ja, inwiefern ist das verbreiteter?
Ja, was heißt verbreiteter? Es gibt einfach noch keine andere Möglichkeit, unter Linux, unter X zu arbeiten. Der Screenreader, oder man muss mittlerweile schon sagen, die Screenreader, es gibt nämlich schon mehrere in der Entwicklung, aber der bekannteste ist eigentlich so Copernicus, der im Augenblick entwickelt wird von der Firma Baum. Der ist einfach so, ich habe ihn jetzt getestet vor, 4 bis 6 Wochen und der ist einfach im praktischen Einsatz nicht zu benutzen. Mhm. Man kann, wenn man sich gut auskennt und man ungefähr weiß, was man machen will, kann man eventuell was machen, also unter GNOME zum Beispiel Nautilus und so, das kann man benutzen, aber schon hier beim E-Mail mit Evolution oder so funktioniert nicht. Und selbst die GNOME-eigene Paketverwaltung ist mit dem Copernicus nicht zu benutzen. Also da sieht man wirklich, die Entwicklung steckt da noch in den Kinderschuhen. Es gibt jetzt, ich glaube, die aktuelle Version ist 1.0 oder so ähnlich. Aber da muss einfach noch viel getan werden.
Was heißt es nicht zu benutzen? Also wo hakt es da?
Es hakt einfach da, dass man schlicht und ergreifend das Paket, was man installieren möchte, nicht auswählen kann, weil der Screenreader nicht anzeigt, welches Paket jetzt ausgewählt ist. Man sieht einfach nicht, welches Paket man ausgewählt hat. Man kann in der Paketliste, die weiß ich wie lang ist, einfach blättern und man weiß irgendwann gar nicht mehr, welches Paket jetzt aktiv angewählt ist. Mhm. Und das funktioniert einfach nicht richtig. Also da scheitert's.
Okay, also habe ich das jetzt richtig verstanden? Copernicus ist auch ein Screenreader, versucht jetzt sozusagen das gleiche zu machen wie Linux, oder ist das noch irgendwie ein anderer Ansatz?
Naja, also prinzipiell macht er das Gleiche, nur eben auf GNOME, ne? Und nur eben hört sich halt gut an, da bei GNOME ist halt die ganze Architektur ja anders. Und der Ansatz ist halt schon ein bisschen... Naja, man kann es so direkt eigentlich nicht vergleichen, weil der Ansatz ist einfach ein bisschen anders.
Das heißt, er steigt direkt in dem GNOME-System ein und versucht, die Hooks zu benutzen, die jetzt das Programm-Environment von GNOME liefert?
Ja, also es ist so, unter SUSE Linux, deswegen setze ich ihn gerne ein, kann ich für jede Anwendung ein eigenes Skript machen. Also angenommen, da kommen wir vielleicht später noch drauf auf Soft- oder Hardcursor, da merkt man das ganz besonders. Wenn man halt ein Profil für eine Anwendung konkret braucht, dann kann man das unter SUSE Linux, das ist so extra so entworfen, dass man halt für jede Anwendung ein eigenes Profil laden kann und was auch eigentlich automatisch mitgeladen wird. Der Ansatz vom Copernicus ist eben jetzt anders. Man möchte jetzt, dass die einzelnen Programme die entsprechenden APIs nutzen und der Screenreader Copernicus sammelt einfach dort die Daten ein, die dort geliefert werden an den Schnittstellen und verwendet sie dann weiter. Mhm. Und versucht halt aus diesen Daten möglichst einen sinnvollen Ansatz zu entwickeln, möglichst viel rauszuholen. Das ist natürlich dann das Problem, wenn die Programmierer sich an diese APIs nicht halten, dann kann der Screenreader-Benutzer damit auch nicht viel anfangen.
Ja. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon mal durchaus ein richtiger Schritt, findest du nicht?
Also ich finde es in dem Sinne ein richtiger Schritt, weil der Screenreader dadurch schlank bleibt. Er bleibt klein, bleibt relativ schnell, weil es halt nicht auf jede Anwendung angepasst werden muss. Und es ist halt im Moment so, dass es leider noch nicht so richtig funktioniert, weil eben das noch nicht so überall bekannt ist. Aber ich denke, wenn sich die Programmierer da dran halten und das jeder einhält, dann ist es halt auch der Vorteil, dass wenn eine Anwendung erneuert wird, wenn ein Update kommt oder so, und die sich in dem Update auch wieder an die Schnittstellen halten, dann kann der Screenreader-Benutzer alles nach wie vor nutzen. Unter Windows zum Beispiel, unter JAWS, ist es auch so, dass es wie beim SUSE Linux, dass halt hier für jede Anwendung ein eigenes Skript gibt, gibt es dann jetzt, ein Office 2004 oder so und die haben dann eine Neuerung eingebaut, dann ist das erstmal so, dass das mit Screenreader nicht zu benutzen ist, solange der Screenreader-Hersteller keine Skripts gemacht hat.
Was muss da in dieses Profil, in diese Skripte konkret reingebaut werden? Also was kann man diesen Screenreadern sagen, damit sie es einfacher haben, mit dem Programm zusammenzuarbeiten?
Ja, jetzt also zum Beispiel, jetzt machen wir es am Beispiel von SUSE Linux. Da wird hier zum Beispiel festgelegt, also wird ein Hardcursor, Softcursor benutzt. Wenn Softcursor benutzt wird, also vielleicht erstmal kurz zur Erklärung,
was das ist. Genau, jetzt musst du mal die Sache mit den Cursor erklären.
Also der Hardcursor oder auch Systemcursor genannt ist eigentlich den Cursor, den man auf der Konsole hat und direkt sieht.
Der kleine blinkende Freund.
Ja, genau, okay. Auf der Bash zum Beispiel wird der hier konkret angezeigt. Mhm. Und wenn man jetzt einen Softcursor, zum Beispiel der Midnight Commander, der nutzt einen Softcursor. Das ist eigentlich nicht der Systemcursor in dem dem Sinne mehr, sondern da bewegt sich ein Farbrahmen. Es ist, glaube ich, ein Rahmen. Ich habe es selber ja noch nie gesehen, ist ja verständlich. Und dieser Farbrahmen bewegt sich dann, wenn man den Cursor bewegt. Und der Systemcursor bleibt halt an einer Stelle stehen. Und man wählt dann halt seine Elemente mit diesem Farbrahmen aus, mit diesem Systemcursor. Oder ich
glaube, das ist also nochmal ein Overlay, so ein Meta-Cursor, der quasi über den Dingen schwebt, den man positionieren kann, um sich Sachen anzuschauen,
genau,
unabhängig
genau.
von dem eigentlichen Cursor, genau. der immer sagt, wo man jetzt schreiben kann oder so.
Genau, genau. Mhm. Und das Problem ist jetzt eben halt, dass ich den Anwendungen ja sagen muss, im Screenreader, jetzt hast du einen anderen Cursor, den du verfolgen sollst, weil der Screenreader verfolgt standardmäßig immer den Systemcursor. Macht ja auf der Konsole auch Sinn. Ich möchte ja bei einer Eingabe auch sehen, was ich eingegeben habe und nicht, was 17 Teilen drüber steht. Das brauche ich ja nicht zu wissen. Mhm. Also daher verfolgt er immer standardmäßig den System- oder Hardcursor. Habe ich jetzt eine Anwendung, die einen Softcursor benutzt, dann muss ich dem Screenreader mitteilen, jetzt verfolge den Softcursor. Das heißt, hier muss ich schon mal differenzieren. Und die Differenzierung geht sogar so weit, dass ich dem Screenreader sagen muss, also bei dem Softcursor musst du auf folgende Farben achten. Folgende Farben ändern sich und die bilden den System Softcursor ab. Und dann muss der Screenreader halt darauf achten und verfolgt dann diese Farben konkret.
Mhm. Okay, verstehe. Also schon noch eine relativ knifflige Geschichte, wo dann die Programme auch entsprechend zuarbeiten müssen, indem sie halt auch konsistent mit Farben zum Beispiel umgehen.
Ja, beziehungsweise das Beste ist einfach, wenn man auf dem Softcursor verzichtet und entwirft einfach alles mit Hardcursor. Da braucht nämlich kein Skript extra her und so, dann funktioniert die Anwendung einfach.
Gibt's denn ein gutes Beispiel, wo diese ganze Integration soweit gut funktioniert? Also wo ist das so am besten gelöst?
Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ich verwende halt viele Anwendungen, die einfach gut zu benutzen sind. Also weiß ich, im ICQ-Client zum Beispiel MICQ oder betrachten wir als Mailer MAT oder betrachten wir Links zum Beispiel oder Lynx, wobei ich Lynx selber nicht einsetze, weil ich ihn einfach nicht mag, aber gut, das ist halt wieder typisch Linux-Philosophie. Jeder nutzt das, was er will. Mhm. Aber oder IRC zum IRC-Client oder so. Also das funktioniert eigentlich alles problemlos.
Mhm. Jetzt hast du ja schon erwähnt, also der Screenreader hat zwei Ausgabemöglichkeiten. Entweder er übersetzt den Text direkt in Sprache und liest es vor. Ist das eigentlich convenient? Ist das irgendwie angenehm, sich das so vorlesen zu lassen? Oder ist es jetzt angenehmer, mit der zweiten Methode, mit der Braillezeile zu arbeiten?
Ja, also ich mache das gerne gemischt, weil es kommt halt immer darauf an, was ich mache. Also es ist so, dass ich navigieren, finde ich mit der Braillezeile besser, weil die Sprachausgabe da einfach zu langsam ist. Bis die Sprachausgabe von wegen irgendwie, in welchem Verzeichnis ich bin, weil die Sprachausgabe zum Beispiel nicht in der Konsole irgendwie einfach mal ein Directory mache in ein anderes Verzeichnis, dann ist es ja so, dass die Sprachausgabe dann den ganzen Prompt von vorne vorliest. Also erst irgendwie Username, Rechnername und dann Verzeichnis. Und wenn ich dann im siebten Unterverzeichnis bin, bis die Sprachausgabe hinten angekommen ist, habe ich das mit der Braillezeile wesentlich schneller erfasst. Mhm. Das ist halt einfach ein Geschwindigkeits... ist einfach so, wegen der Geschwindigkeit. Mache ich das jetzt aber, möchte ich jetzt mailen und habe jetzt eine längere Mail, die ich mir durchlesen möchte, weil jetzt jemand mir eine Mail geschrieben hat, wo er viel schreibt und so, dann lasse ich mir die lieber vorlesen. Das ist bequemer, wie die mit der Braillezeile komplett zu lesen. Also am besten arbeitet man mit allem zusammen, beiden zusammen und verwendet dann entsprechend das, was man gerade braucht.
Mhm. Wie kommst du damit, wie funktioniert die Sprachausgabe so mit verschiedenen Sprachen? Also kommunizierst du primär in Deutsch oder hast du auch englische Kommunikation?
Naja gut, Kommunikation ist halt unterschiedlich, wenn auch mal Englisch dabei ist, überwiegend Deutsch, denke ich, aber Englisch kann man natürlich nicht aus dem Weg gehen, es ist klar, man braucht einfach nur eine Manpage lesen, weil man jetzt irgendwie eine Option von Copy oder so oder Remove oder so vergessen hat, dann kommt man halt auch an englischer Sprache nicht vorbei. Das ist halt unter Linux ganz normal. Wer kein Englisch da machen will, der darf sich mit Linux nicht beschäftigen. Aber es ist halt so, dass die Sprachausgabe dort, ich habe sie jetzt einfach auf Deutsch eingestellt und ich mühe mich jetzt nicht, um vier Sätze in Englisch zu lesen, die Sprachausgabe umzustellen. Also dann lese ich es entweder mit der Braillezeile oder, naja, wie man auch meint. Also das ist mir dann zu aufwendig. Es gibt ja halt im Moment auch meines Wissens zumindest, vielleicht bin ich da auch noch nicht richtig informiert, das kann ja durchaus auch sein, es gibt meines Wissens aber noch keine Funktion, dass man jetzt mit einfachem Tastendruck die Sprache von Deutsch auf Englisch umstellen könnte. Unter Windows gibt es ja schon den Ansatz, unter JAWS, das nennt sich dann automatische Sprachenerkennung, aber das funktioniert nicht, das war es erst, weil ich abgeschaltet habe.
Ja, ist eigentlich doof, dass in E-Mails normalerweise gar nicht drinsteht im Header, in welcher Sprache sie geschrieben sind.
Das ist halt...
Wäre ja durchaus hilfreich an der Stelle.
Ja, das mag sein, aber das ist halt das Problem, dass zum Beispiel... Also, unter Windows sehe ich es zum Beispiel ganz konkret an Homepage-Inhalten. Ja, da gibt es ja die Möglichkeit, dass man die entsprechende Sprache ausweist, konkret. Mhm. Und der Screenreader macht das. Also ganz beliebt ist zum Beispiel ein einfaches Mail-Archiv, was mit Mailman gemacht wurde oder so. Wenn ich das lesen möchte, ist es ja so, dass dann oft der Screenreader jetzt die Header der E-Mail wie from und date und so erkennt er als Englisch und liest es dann in Englisch vor. Aber er kriegt dann nicht mehr den Touch zurück auf Deutsch, sodass er die ganze E-Mail in Englisch vorlesen will. Und ich finde, also da klingt... Wenn er deutsche Wörter mit englischer Sprache vorliest, das klingt schlimmer wie andersrum.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also daher habe ich das gleich deaktiviert.
Da wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer mit so Geräten nicht arbeiten, sollten wir das vielleicht auch nochmal kurz vorstellen. Hier dein Braille-Display, das ist so ein Gerät, das hast du unter deiner normalen Tastatur stehen. Also eine Zeile mit diesen Braille-Stiften, die von unten hoch und runter geschoben werden können.
Genau, genau.
Ein Element sind, glaube ich, 8 Punkte, wobei 6 für das Zeichen sind und 2 für den Cursor.
Wie viele davon gibt es?
So ist das nicht.
Oh Gott, okay.
Nein, jetzt, das ist falsch.
Gleich aufhören.
Ja. Das ist schon besser. Nein.
Jetzt nehme ich das mal in die Hand.
Nein, also
los.
Erstmal ist es so, dass die Zeile hat 40 Zeichen, ist 40 Zeichen breit, also 40 mal diese 8 Punkt-Elemente nebeneinander. Ein Element, wie gesagt, hat 8 Punkte, also 2 nebeneinander und 4 untereinander. Und man kann gar nicht sagen, also es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, der Cursor soll nur die 2 untersten Punkte sein. Aber das habe ich gar nicht so eingestellt. Also ich habe zum Beispiel eingestellt, der Cursor soll alle 8 Punkte sein. Das heißt, wenn alle 8 Punkte gleichzeitig hochkommen, ist das der Cursor. Mhm. Und es ist halt deswegen 8 Punkte, weil 6 würden nicht ausreichen. Weil in der normalen Blindenschrift, Punktschrift ist es ja so, dass man sich dort auf ein 6-Punkte-Feld beschränkt. Mhm. Da hat man aber das Problem, wenn man jetzt ein großes A zum Beispiel schreiben möchte, dann würde man in der normalen Blindenschrift erst ein Zeichen setzen, was sagt, also jetzt, was jetzt kommt, wird groß geschrieben. Und dann kommt halt das einfache A. Und das wäre natürlich am Computer, also da habe ich ja viele Großbuchstaben und so, wenn ich nur 40 Zeichen habe, dann ist das ja sehr ärgerlich, wenn ich dann schon 4 Wörter, die groß geschrieben sind, in einer Zeile habe, dann habe ich ja schon 4 Zeichen, die ich eigentlich verschwenden würde. Mhm. Daher nimmt man 2 Punkte mehr und dann werden die unteren beiden Punkte verwendet, um das entsprechende Großschreibzeichen zu schalten. Ich glaube, das ist sogar nur der untere rechte Punkt. Ich bin da so drin im Alltag, dass ich das gar nicht mehr genau merke. Also daher. Und bei Zahlen ist es halt ähnlich. Da wird ein Punkt dazu geschaltet, wenn man die Zahlen darstellt. Also weil in der normalen Blindenschrift würde man ein Zeichen setzen, das heißt so, jetzt kommt die Zahl und dann würde im nächsten Feld die Zahl kommen. Und das ist ja natürlich auf dem Computer auch ärgerlich. Man braucht ja dann nur mal 4 Zahlen zu schreiben, dann hat man schon wieder 4 Zeichen, die zu viel wären.
Ja, das ist so ein bisschen wie diese Escape-Codes, die man ja auch von Terminal-Kommunikation erkennt, die ja dann auch einmal früher schon die Bandbreite geraubt haben.
Ja, also diese Geräte sind ja nicht ganz billig. Was muss man so zahlen auf dem freien Markt für so ein Gerät?
Ja, also so eine 40-stellige Braille-Zeile, wie ich sie hier habe, die kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Oder auch teilweise bis zu 6.000 Euro. Und wenn man jetzt eine nimmt, es gibt hier noch mit 80 Stellen, dann kostet sie einfach das Doppelte. Also 10.000, 12.000 Euro für eine 80-stellige Braille-Zeile kann man schon durchaus, durchaus normaler Preis. Mhm. Es gibt die auch noch mit 20, damit die halt billiger werden, hat man auch kleinere gebaut mit 20 Zeichen und 15 Zeichen und so, aber das ist dann meiner Meinung nach ein bisschen zu klein. Also 80 muss ich, ja 80 nicht, mehr wie 80 nicht, weil das wäre nicht zu bezahlen. Also wer wird denn schon 20.000 Euro dann oder 24.000 Euro ausgeben? Außerdem ist es ja auch eine Platzfrage jetzt. 80 Zeichen, das mag noch gehen, das ist dann ein bisschen breiter wie die Tastatur, aber wenn man dann 160 Zeichen oder so macht, dann ist der Schreibtisch zu klein.
Was macht die Dinger so teuer?
Ja, die Braille-Elemente, die einzelnen Braille-Elemente sind in der Herstellung sehr, sehr teuer, weil die sehr aufwendig gefertigt werden müssen. Da steckt sehr viel Technik dahinter, dass wenn man auch mit dem Finger drüber fährt, dass die dann, wenn sie nach unten gedrückt werden, auch wieder rauskommen und so. Mhm. Und dann ist es ja so, dass wenn man viel damit arbeitet, ist es ja so, dass man auch ständig ein bisschen Staubpartikel oder so am Finger hat, die dann halt auch irgendwann da dran hängen bleiben und so. Deswegen müssen sie dagegen ja auch ein bisschen resistent sein. Und so ein Braille-Element mit so 8 Zeichen kostet etwa in der Herstellung zwischen 40 und 50 Euro. Also, dass man da mal eine Vorstellung bekommt. Eins und einziges Element.
Mhm. Okay, ja, und dann summiert sich das natürlich schon ganz gut. Und dann kommt natürlich noch das restliche Gerät dazu und die Software. Wie schließt man so ein Braille-Gerät an den Rechner an?
Ja, also meins lässt sich anschließen ausschließlich über seriell. Die neueren, es gibt jetzt schon welche über USB oder halt auch über Bluetooth. Das Problem ist halt einfach, ich sage jetzt deswegen Problem, weil das bei der Hardwareerkennung in der Tat ein Problem ist. Bei den USB-Geräten haben die Herstellerfirmen nichts anderes gemacht, wie einen Seriell-to-USB-Konverter eingebaut in die Hardware. Und das Problem ist halt auch gerade unter Linux habe ich schon, es gibt schon so ein paar Skripte, die die Prellzeile automatisch erkennen. Und da ist halt gerade das Problem, wenn der USB-Seriell-Konverter vom Linux nicht erkannt wird, kann die Zeile dahinter auch nicht erkannt werden. Und das ist in der Tat ein Problem. Und ich habe jetzt einen USB-Seriell-Konverter gefunden im Handel, der gut funktioniert mit meiner Zeile, aber das ist nicht immer so. Und deswegen ist das eigentlich sehr, sehr aufwendig und nicht unbedingt gut.
Wäre eigentlich wünschenswerter, wenn die Dinger wirklich nativ USB sprechen und auch wirklich sich verhalten wie ein Hallo, ich bin ein Braille-Gerät.
Richtig, so richtig, aber das ist halt wieder wahrscheinlich eine Kostenfrage oder so. Also da
wahrscheinlich die Angst davor, die Software auch wirklich mal anpassen zu müssen, auch wenn es letztlich alles viel einfacher wäre dann.
Ja, es wäre halt auch einfacher, weil USB mittlerweile ja ein derartiger Standard ist, dass, ja. Gut, jetzt die ersten Bluetooth-Geräte, die es gibt, es werden jetzt immer mehr. Ja, die sind anscheinend gut. Ich habe keine Erfahrung mitgesammelt, weil ich selber ja eine Prellzeile nicht als Bluetooth-Gerät habe.
Mhm. Wundert mich jetzt so ein bisschen, dass da Bluetooth schon verwendet wird, wo USB noch nicht mal richtig genutzt wird. Bietet das jetzt irgendwelche Vorteile, da ohne Kabel zu sein?
Naja, der Gedanke war halt, schlicht und ergreifend geht man mit Notebook auf Reisen, Notebook und Prellzeile, und man dann Kabel dazwischen spannen will und so, und viele Firmen haben dann schon so kürzere Kabel mitgeliefert, die dann, weiß ich, nur 20 cm lang sind, damit man da keinen Meter Kabel hat, der überall rumliegt oder so. Das ist natürlich die Gedanke, der liegt da natürlich nahe, wenn man sich dann mit dem Notebook und einer Prellzeile in die Uni setzt oder irgendwo anders hin auf einen Kongress geht oder so. Das liegt natürlich dann nahe, dass man so wenig Kabel wie möglich braucht. Da ist der Gedanke schon durchaus vertretbar.
Eigentlich bräuchtest du ja nur ein Braille-Gerät mit WLAN, was dich eigentlich mit deinem Rechner über das Netz verbindet, und dann hättest du ja eigentlich alles, oder?
Ja, theoretisch schon. Also so habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist natürlich richtig. Das ist, durchaus.
Ja, mal ein interessantes Hackerprojekt, weil dann bräuchtest du noch nicht mal dein Notebook rumzuschleppen. Also wenn du jetzt auf dem Kongress bist, stellst das Ding einfach, was weiß ich, ins NOC, einfach ins Regal wie so ein Server, und kannst es dann komplett aus der Ferne bedienen. Natürlich nur, wenn das WLAN funktioniert.
Ja gut, die Bedienung ist halt immer, da bräuchte ich halt noch eine passende WLAN-Tastatur. Ne? Das ist natürlich klar.
Naja, das wäre halt das normale Braille-Gerät, aber den müsste man dann natürlich dann irgendwie, ich meine, dieses Bluetooth-Gerät,
ja, mir nützt ja nichts, nur was zu lesen, ich will ja auch eine Eingabe machen.
Ach stimmt, ja, dann muss auch noch auf die Tastatur dazu.
Ja, okay, es gibt halt schon so Geräte, die hergestellt werden, die dann zusammen, die sind dann wie so ein kleiner Computer, da ist dann die Prellzeile unten drunter fest, und die haben eine kleine Tastatur drauf, und dann kann man da Eingaben tätigen und so, und die haben dann, weiß ich, 2 MB internen Flash-Speicher oder so, da kann man dann was ablegen. Aber ich persönlich, viele sagen, das ist toll und gut, und ich habe ein kleines Gerät, was ich mit auf Reisen nehme und so, das ist nicht groß, aber ich persönlich halte davon nicht viel, weil es ist einfach nicht zu erweitern. Ja, wenn ich jetzt ein Notebook habe mit Braillezeile und sage einfach, das Notebook ist mir zu langsam, es ist viel zu wenig Speicher drin, also was will ich damit? Ich habe jetzt ein neues Windows, oder ich habe jetzt einen neuen Film bekommen oder einen neuen Musiktrack oder so, der passt nicht mehr auf den Speicher, es gibt ein neues Format, weiß ich. Ein Notebook, das tue ich einfach meinem Bruder schenken, weil der immer meine alten Sachen nimmt, und kaufe mir da einfach ein neues, und dann kann ich das genauso an die Braillezeile anschließen und vielleicht mit dem Konverter oder so, aber ich bin relativ, habe ich die Möglichkeit, es zu erweitern, relativ einfach. Das ich sonst nicht habe.
Und so, das gut, das ist natürlich jetzt nicht so dein Thema, aber vielleicht sollte man das nochmal erwähnen, das war ja auch Teil des Vortrages auf dem Kongress, für die Leute, die jetzt nicht vollständig blind sind, sondern die nur eingeschränkte Sehfähigkeit haben, gibt es natürlich auch noch andere Methoden.
Jetzt, ja, die könnte es vergrößern. Da gibt es die Möglichkeit, es zu vergrößern. In der grafischen Oberfläche gibt es die Ansätze schon, zum Beispiel Copernicus als Screenreader hat auch ein Magnifier-Interface bei, das eine entsprechende Vergrößerung machen soll. Unter KDE gibt es meines Wissens die Möglichkeit, den Mauszeiger zu vergrößern. dass man dann besser sieht, wo die Maus sich jetzt befindet. Was ich so mitbekommen habe, haben ja auch viele Menschen, die des Sehens mächtiger sind als ich, Schwierigkeiten, die Maus zu finden manchmal.
Oh ja, ich mach zum Beispiel meine Maus auch größer, also das Lachen.
Wie gesagt.
Bei so vielen Pixeln kommt man echt schnell mal ins Rotieren.
Ja, also daher gibt es in KDE gibt's die Möglichkeit, den Mauszeiger zu vergrößern, und ich glaube, weiß ich nicht genau, ob man Schriften schon vergrößern kann oder so. Was aber auch für viele Sehbehinderte ein absolut wesentlicher Aspekt ist, das manchmal noch wichtiger ist, wie jetzt die Vergrößerung, das ist einfach den Kontrast zu verändern, also Hintergrundfarben und so, damit es einen stärkeren Kontrast gibt. Mhm. Das ist für viele sehr, sehr wichtig. Da weiß ich im Moment nicht genau, wie die Fortschritte da sind, weil es einfach nicht mein Fachgebiet ist. Aber die Entwicklungen gehen jetzt halt in die Richtung. Beim KDE wird jetzt, ich glaube, in der Version 4 sollte auf jeden Fall eine etwas durchbrechendere Entwicklung gemacht werden.
Ja, man hat überhaupt das Gefühl, dass Accessibility im weiteren Sinne ein Thema wird, dass es also immer eine größere Rolle spielt. Nicht nur, weil jetzt die Behörden schrittweise natürlich auch die Vorschrift bekommen, ihre Webseiten und vielleicht auch andere Tools entsprechend anzupassen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Wir hatten da vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, das stimmt gar nicht. Das hatte ich in dem Vortrag gehört. Dass es natürlich auch für die Berufschancen entscheidend ist, wenn man jetzt irgendwo in der Firma arbeiten möchte, wo Linux eingesetzt wird, dass man da eben als Blinde auch die Möglichkeit hat, genauso mitzuarbeiten.
Richtig, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Unter Windows ist es halt so, man bekommt man seinen Screenreader, seinen JAWS, und das wird sowieso alles vom Arbeitsamt bezahlt und so, daher ist das alles kein Problem. Aber unter Linux ist es halt so, dass es einfach da noch nicht viel gibt. Ja, also auch wenn man dann 3.000 Euro bezahlen würde, man hat deswegen trotzdem nichts. Und das ist ja natürlich auch eine Firma, die umstellt auf Linux, weil einfach Windows zu teuer wird in der Wartung und so weiter. Da ist es natürlich so, dass man jetzt, was macht man jetzt mit jemandem, der blind ist? Ja? Und wenn es jetzt darum geht, einfach bei einer Firma hinzugehen und sagen, ja, schönen guten Tag, ich bin blind und ich möchte bei euch arbeiten, und die Firma sagt dann, ja, wir haben jetzt auf Linux umgestellt und wir haben aber, gibt es denn da was, womit sie arbeiten können? Und ich sage dann, ja, klar, ich habe nichts zu machen und ich kann damit nichts machen und so, und dann sagt die Firma, dann ist es natürlich auch schwieriger, da den Arbeitsplatz zu bekommen, das ist natürlich klar. Mhm. Die Entwicklung geht jetzt halt in die richtige Richtung, man muss halt warten, was jetzt die nächsten Jahre zeigt, aber ich denke, die Entwicklung ist da und ich denke, warum auch Accessibility noch ein wichtiges Thema geworden ist, es ist ja einfach, es wird zwar auch immer besser, aber es gibt ja immer mehr mobile Endgeräte, die einfach auf Webinhalte zurückgreifen oder auf andere Inhalte zurückgreifen, die einfach noch Accessibility-mäßig aufgebaut sein müssen. Also wenn man dann mit dem Handy, und man lädt dann aufgrund der relativ langsamen Internetanbindung, das hat ja nicht jeder UTMS, dass man dann einfach noch nicht schnell genug an die Inhalte kommt und einfach auch die Inhalte nicht vernünftig dargestellt werden können. Ich denke, das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum es dann auch attraktiv wird, die Seiten barrierefrei zu gestalten.
Mhm, das stimmt. Ja, das die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ich meine, wir hatten ja gerade die ersten Jahre im Internet, als dieser ganze Hype ausbrach und toll, und jetzt muss alles noch bunter sein und die Seiten wurden immer schwerer und furchtbarer und es sah zwar irgendwie alles ganz fancy aus, aber das war es dann auch, und benutzbar waren sie überhaupt nicht. Und jetzt erst in letzter Zeit setzt sich ja dann auch so dieser Grundgedanke durch, dass so schlank daherkommen doch einfach deutlich mehr Sexappeal hat und ganz nebenbei eben auch einfach sehr viel besser zu benutzen ist. Das hat natürlich mit den mobilen Geräten zu tun, aber eben auch, dass es ja vielleicht auch manchmal ganz brauchbar ist, sich auf ein paar Standards zu einigen.
Richtig, richtig.
Es gibt jetzt auch eine ganze Menge Projekte, oder eine Menge ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest gibt es einige Projekte, wir hatten ja auch schon jetzt ein paar genannt, die sich konkret diesem Problem Accessibility und natürlich auch besonders Blinde und Linux andienen.
Ja, richtig. Da gibt es viele Projekte, das ist richtig. Das Problem halt bei den ganzen Projekten ist, also es gibt ja auch mehrere Screenreader, zum Beispiel für die Konsole. Da gibt es Braille TTY oder da gibt es Festival als Sprachausgabe oder da gibt es dann diesen Desktop Yasa oder wie der heißt. Und da gibt es Emacs Speak und da gibt es ganz, ganz viel. Das Problem ist einfach, das sind alles einzelne Splittergruppen. Es gibt da keine richtige, es gibt da niemand, der so richtig sagt, okay, also setzt setzt euch mal an einen Tisch und entwickelt was Vernünftiges. Da hat jeder halt seine einzelnen Insellösungen, die für jeden vielleicht entsprechend seine Arbeitstechnik gefunden hat, gut sind. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber es gibt halt viel, aber nichts Vernünftiges in dem Sinne. Und das ist halt ein Problem. Und wir jetzt, das ist auch jetzt ein Projekt, was wir gegründet haben, LinAccess. Unser LinAccess-Projekt hat sich halt zur Aufgabe gemacht. Und das ist halt unser Ziel, dass wir dann versuchen zu sagen, okay, wir zeigen euch das und das für Lösungen gibt es, die sind so und so, die funktionieren so und so, aber es ist auch sinnvoll zu sagen, okay, also Entwickler, kommt mal her, setzt euch mal hier hin, wir müssen uns jetzt mal einigen. Das funktioniert so nicht mehr, wir brauchen jetzt etwas, was vernünftig läuft und was vielleicht einzigartig sein könnte.
Wann habt ihr das Projekt gestartet?
Ja, wir haben das Projekt, naja, wann haben wir es gestartet? 1,5 Jahre, 2 Jahre vielleicht. Wir sind jetzt dabei, das ein bisschen umzustrukturieren. Wir gründen gerade einen e.V., damit es halt auch einfacher ist, jetzt Mitglied zu werden und so. Und damit wir halt auch besser auf Kongressen und so da sein können. Und wir sind als nächstes auf dem Linux-Tag in Wiesbaden. Das ist eigentlich so unser nächster jetzt im Mai. Das ist so das, was ansteht. Und ja, dann mal schauen. Und das ist halt, ja.
Ja, ich schaue hier gerade auf die Webseite. Einer der bekannteren Namen ist Klaus Knopper, der bekannt ist ja als Hauptautor von Knoppix.
Richtig, richtig.
Welche Rolle spielt er da in dem Zusammenhang?
Ja, er ist auch in unserem Projekt Mitglied und er ist jetzt im Moment maßgeblich an der Entwicklung einer deutschen Sprachausgabe beteiligt, die unter GPL laufen soll. Das ist halt so ein Unterprojekt von uns, wo wir auch noch dringend Unterstützung brauchen. Gerade bräuchten wir unbedingt einen Sprachwissenschaftler, einen Linguisten, der uns sagen kann, weil das alles gar nicht so einfach ist, welche Silben wir in Deutsch aufnehmen müssen, um halt, wenn man die aneinander reiht, dass man eine vernünftige deutsche Sprache hinbekommt. Das ist unser Hauptproblem auch im Augenblick. Weil das Problem ist halt, es gibt zwar deutsche Sprachausgaben, zum Beispiel die Embrola, aber die steht unter einer Non-Commercial-Lizenz und so, die dürfen wir nicht einfach auf einer Knoppix oder so frei mitgeben. Und das ist halt ein Problem, weil wir würden gerne schon, das ist eigentlich unser Hauptprojekt, was wir im Augenblick verfolgen, dass daraus resultieren halt einige Unterprojekte. Wir wollen halt eine barrierefreie oder eine Accessibility-Knoppix entwerfen, wo dann so ein bisschen menübasierend die Anwender darauf vorbereitet werden. Das ist natürlich jetzt unser Hauptaugenmerk erstmal auf blind und sehbehindert, aber es könnte ja auch durchaus sein, dass für erfahrene neue Anwender, die nicht erfahrene Anwender sind, die zu Linux kommen, die aber vielleicht ältere Rechner noch haben oder überhaupt keinen Bock haben auf irgend so ein buntes Rumgeklicke vom KDE oder GNOME, die dann vielleicht einfach eine menübasierte Führung haben möchten in der Konsole mit Endcursors passiert, das soll dann so aussehen, dass man dann einen Menüpunkt hat, wie, weiß ich, Internet und darunter gibt es dann die Möglichkeit, weiß ich, www mit Links oder www mit Links oder so ähnlich soll das aufgebaut sein. Oder
also im Prinzip reden wir ja auch schon um jetzt gar nicht mehr so darum, jetzt Software zu bauen, damit man mit der normalen Software auch umgehen kann, sondern schon eher dahingehend sehr einfache, vielleicht nicht sehr einfache Software, aber sehr einfach zu bedienende Software zu erreichen, die Blinde oder eben auch andere Leute, die in irgendeiner Form eingeschränkt sind in der Nutzung des Computers, das muss ja jetzt nicht unbedingt im eigentlichen Sinne eine Behinderung sein, sondern das kann ja auch irgendwie im Auto unterwegs, während man aus dem Flugzeug mit dem Flugzeug Fallschirm springt oder so.
Das sind
möchte man ja auch nochmal kurz
keine Grenzen.
Bei Amazon, genau. Und die Sachen kommen normalerweise zusammen. Habt ihr schon mal überlegt oder habt ihr da Kontakte vielleicht mit Universitäten, die sich jetzt in diesem linguistischen Bereich beschäftigen,
aufzunehmen? Wir können nicht nur, es ist oft so, dass das, was wir brauchen, gibt es eigentlich selten. Wir könnten auch jemanden gebrauchen, nicht nur einen einfachen Linguisten, sondern er sollte vielleicht auch schon mal was von Computern gehört haben. Und das ist natürlich eine seltene Mischung. Man mag es eigentlich gar nicht glauben. Viele sagen jetzt, es gibt doch schon Sprachausgaben und so, und die ganzen Telefonschleifen und so, was auch über Asterisk läuft und was es da alles gibt. Aber das Problem ist halt, das ist alles sehr begrenzter Wortschatz. Da handelt es sich vielleicht um 200, 300 Wörter oder so. Das ist alles aufgenommen, automatisiert und so. Das ist halt keine richtige Sprachausgabe. Das gibt es nur ein paar Wortfetzen und so. Aber es gibt halt da noch nichts richtige Sprachausgabe. Und das ist halt das Problem, dass an solche Leute ziemlich schwer ranzukommen ist. Wir haben uns schon mal umgehört jetzt hier an der FU, hatte ich mal angefragt, da gab es nichts. Und bekannt ist zumindestens, und es hat auch schon mal irgendwie, der Klaus Knopper hat auch schon mal in der Universität Kaiserslautern meines Wissens angefragt. gesagt und so. Das ist halt nicht so einfach, dass man da dran kommt. Aber vielleicht hört das ja jemand und hat Interesse, der soll dann einfach mal auf unsere Homepage schauen und uns einfach mal eine E-Mail schicken. Wir freuen uns dann gerne.
Genau, ihr habt aber auch noch andere Kontaktaufnahmemöglichkeiten. Unter anderem gibt es auch einen festen Kanal auf IRC Freenode.net.
Richtig, richtig. Allerdings muss ich da bedauern, ist im Moment relativ wenig dort los, weil wir einfach auch noch nicht so viele Mitglieder sind. Wir sind im Moment so zwischen 15 und 20 Leute. Also ich würde sagen, die beste Kommunikation ist entweder eine E-Mail an kontakt@linaccess.org oder vielleicht auch eine E-Mail an mich oder so. Ich leite das auch weiter. Zumindest kann man dann sicher sein, dass man eine Antwort bekommt, weil ich eigentlich dort ein aktives Mitglied bin. Mhm. Oder halt auch einfach, ich halte auch ab und an in Berlin den einen oder anderen Vortrag. Vielleicht hat man einen passenden Vortrag, der einen interessiert. Also jetzt am 10. Mai halte ich bei New Thinking in Kreuzberg einen. Und da kann man, vielleicht hat man da nochmal eine Anlaufstelle. Da kann ich dann auch nochmal konkret Fragen vor Ort beantworten. Oder man kann dann auch da in Kontakt kommen.
Gibt es eine spezielle Veranstaltung, die sich diesen Themen widmet in Deutschland? Messen oder ähnliche Events, wo sowas zur Sprache kommt?
Was heißt zur Sprache kommt? Es gibt die Side City in Frankfurt, das ist irgendwann Mitte oder Ende Mai. Das ist also eigentlich eine Ausstellung, die sich an blinde und sehbehinderte Menschen richtet. Das ist im Airport-Hotel da. Und wird halt vieles vorgeführt. Da kriegt man dann nur ganz viele Prellzeilen zu sehen und viele Sprachausgaben hört man reden und so. Und wir wissen noch nicht, ob wir da einen Stand haben werden, aber das ist eigentlich so die Messe für Blinde und Sehbehinderte jetzt konkret. Mhm. Ansonsten ist mir eigentlich wenig bekannt in der Richtung.
Wann findet die immer statt, die Messe? Wie schreibt sich das?
Side City. Ich glaube SIGHT und dann City.
Ah ja,
okay. Meines Wissens. Ich glaube, das gibt es auch .de. Ansonsten wird das, glaube ich, veranstaltet von der Firma Baum. Also einfach Baum, wie Baum draußen halt, baum.de. Und ich glaube, das sind die Hauptveranstalter. Das ist eine Hilfsmittelfirma und ich glaube, das sind die Hauptveranstalter von der Messe.
Die machen ja auch diese Software, ne?
Die eine. Ja, das Knopernikus, richtig.
Genau.
Die ist dann unter baum.ro zu erreichen, weil die Entwickler sind in Rumänien billiger wie in Deutschland.
Ich sehe gerade hier, sidecity.net in Frankfurt.
Ah, das .net. Ja, ich habe schon lange nicht mehr auf die Seite geguckt.
Ja, das mit den Endungen, das ist ja auch immer so ein Spaß für sich.
Ja.
Okay. Was mich halt immer interessiert, ist, was kann man jetzt gerade als entweder als Computerexperte oder generell auch als Nichtblinder für die Blindenszene oder für das Vorankommen der Software, die da richtig funktioniert, was kann man da am besten zu beitragen?
Naja gut, das hängt erstmal von den Fähigkeiten ab und von dem Wille, nicht? Also man kann auf jeden Fall erstmal zu unserem Linaccess e.V. kommen und wenn man programmieren kann oder so, haben wir genug Arbeit, können wir den einspannen, dass er irgendwelche Encursors-Menüs entwirft oder vielleicht eine Software ein bisschen was umschreibt oder anders schreibt oder so. Da finden wir schon irgendwas. Also das, im Moment fehlen uns auch eigentlich ziemlich viel Programmierer. Und wenn man halt des Programmierens nicht so mächtig ist, da gibt es ja auch viele, die können dann halt helfen, sei es, dass sie vielleicht mal mitfahren zu einer Messe oder so, zum Linux-Tag mal mitkommen, mal einen Stand betreuen oder so, sowas machen, da halt unter die Arme greifen. Oder wir suchen auch Leute, die einfach dokumentieren können, die einfach jetzt ein Programm getestet haben oder so, auf verschiedene Kriterien hin, die man festlegen müsste, wo man sagt, okay, wie ist das Programm verständlich oder so. Oder wir suchen auch Leute, die sagen, okay, ich kann besonders gut Deutsch und besonders gut Englisch, ich könnte jetzt euch bereit mithelfen, eure Homepage mit ins Englische zu übersetzen. Wir sind nämlich eigentlich, haben wir unser Bestreben, die Homepage zweisprachig aufzuziehen, weil halt die meisten Accessibility-Entwickler auch und so, das ist eigentlich im englischsprachigen Raum eigentlich wesentlich ausgebreiteter, in der USA zum Beispiel, also von Sun zum Beispiel, Peter Korn ist dort ein ganz, ganz konkreter Name, der ist da sehr beschäftigt und der kennt sich damit auch sehr gut aus und
Peter Korn, ist das nicht der mit der Cornshell?
Das weiß ich jetzt nicht genau,
muss ich
sagen. Aber der Peter Korn ist da eigentlich sehr, der kennt sich sehr gut aus. Was wir auch noch vorhaben, aber das ist ein Vorhaben, das bedarf sehr, sehr große Organisation. Da müssen wir auch noch sehen, dass wir um Spenden kommen und sonst was kommen. Also das, wir haben aber vielleicht vor, das könnte vielleicht in zwei Jahren was werden. Wir würden gerne, wahrscheinlich in Berlin, gerne mal ein internationales Accessibility-Treffen veranstalten, wo wir dann auch die Leute wie Peter Korn oder so aus den USA ranschaffen, dass man sich vielleicht mal an einen Tisch setzt, an einen großen, dass man dann vielleicht mal so ein paar Workshops macht oder Vorträge hält, kleine, wo man mal einen kleinen Ist-Stand feststellt, wie ist es jetzt, was gibt es in der Welt, und dass man das ein bisschen internationaler aufzieht, dass man da den Blick ein bisschen schärft und dass man da vielleicht auch zusammen festlegt, was kann man jetzt noch verändern, in welche Richtung müsste man sich jetzt bewegen und so, dass man vielleicht da was, aber das ist so eine Zukunft, was wir vielleicht mal demnächst machen wollen, aber da muss erst unsere Vereinsgründung durch sein. Und da müsste man sehen, nur da kommt es dann halt auch auf Hilfe an. Am besten Leute aus Berlin oder so, die ein bisschen vor Ort sind, weil wenn nur ich hier bin und das alles organisieren soll, alleine von hier, ist ein bisschen schwierig.
Das ist klar. Ja, es gibt natürlich auf jeden Fall auch die Möglichkeit, interessante Vorträge zu dem Themenfeld für den nächsten Kongress einzureichen. Das ist auch dann in Berlin. Das Thema haben wir auf jeden Fall auch gerne dabei. Und ansonsten, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr was mit Sprachausgabe, Linguistik zu tun habt, dann überlegt doch mal, ob das nicht vielleicht eine Beschäftigung für euch wäre.
Ja, wir würden uns freuen.
Genau, und das Ganze dann unter linaccess.org. Seid ihr auch auf dem Linux-Tag jetzt in Wiesbaden?
Ja, hatte ich vertreten? Ja gesagt.
Ja, okay, das sind
wir vertreten, da haben wir einen Stand.
Okay.
Und wir werden auch werden auch Workshops anbieten. Und ich werde da einen kleinen Vortrag machen, das jetzt nicht unbedingt was mit Barrierefreiheit zu tun hat, aber vielleicht, deswegen ist es vielleicht ein guter Punkt, jemand, der sich das interessiert. Ja, ich werde was machen unter dem Titel Arbeiten mit Texttools und Krummel.
So, jetzt.
Krummel?
Ja.
Was ist denn das? Krummel oder GRML, das ist eine Knoppix-Distribution, die nur auf Texttools läuft. Die haben zwar auch einen Window-Manager mit bei, aber das ist eigentlich ein kleiner, also kein KDE, kein GNOME. Die spezialisieren sich hauptsächlich auf Texttools. Also da ist dann die Z-Shell zum Beispiel drauf und nicht die Bash und so, und MudNG ist drauf und so. Also ganz viele Texttools, und die richtet sich eigentlich so an Administratoren und an Texttool-Users.
Ja.
Und da hatte ich jetzt halt, wann war denn das? Auf dem Linux-Tag in Chemnitz hatte ich halt mit dem Entwickler dort gesprochen, mit dem Michael Propok oder wie der heißt. Und da habe ich mir die angeguckt und war davon sehr positiv beeindruckt. Und da werde ich, denke ich, unter dem Titel mal einen Vortrag machen, Arbeiten mit Texttools und Krummel. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen, der mit Texttools mehr zu tun hat oder so. Der kann dann gerne vorbeikommen.
Ja, Michael Prokop heißt der junge Mann.
Ja, genau.
Genau, und ich sehe gerade, und das Krummel, das basiert auch auf Knoppix.
Also ja, genau. Mhm. Ist zwar ein bisschen anders, die nehmen ein anderes Filesystem, also nicht mehr C-Loop, aber das ist ja nur so am Rande.
Okay, und die nächste Side City da in Frankfurt sehe ich gerade vom 17. bis zum 19. Mai im Sheraton Airport.
Genau, Hotel. Dort im Hotel, richtig. Mhm.
Gut.
Wobei da noch nicht sicher ist, ob wir da vertreten sind.
Okay.
Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Soweit konnten wir mit der Planung. Erstmal haben wir genug mit dem Linux-Tag zu tun gehabt.
Verstehe.
Wir machen ja alle beiher auch noch was anderes.
Ja gut, aber okay. Ihr seid auf jeden Fall auch herzlich eingeladen, auf dem Kongress euch auszubreiten. Jetzt haben wir eigentlich eine ganze Menge Sachen hier durchgehauen. Gibt es noch irgendetwas, was wir vergessen haben, was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten von deiner Seite her?
Wüsste ich jetzt eigentlich so nichts. Vielleicht, wenn es irgendwie konkret Fragen gibt oder so, dann einfach nochmal an mich wenden. Mir vielleicht einfach eine E-Mail schreiben oder so, und dann,
Genau. Oder allgemein auch chaosradio@ccc.de, wenn es um Chaosradio auch im Besonderen geht. Und da könnt ihr auch E-Mails zur Sendung als solcher hinschicken. Falls ihr euch mit dem LinAccess-Projekt auseinandersetzen wollt, dann war das nochmal welche E-Mail-Adresse?
Ja, das ist kontakt@linaccess.org. LinAccess, also LinAccess.org.
Mhm. Genau. Oder ihr nutzt auch unsere Feedback, Telefonnummer, um Audiokommentare zu hinterlassen, wie ihr möchtet. Alle verschiedenen Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Ich persönlich, du hast ja gesagt, du hast jetzt mit Podcast selber noch nicht so viel Begegnungen gemacht.
Ich denke
ja, dass das ein wertvolles Medium sein kann, gerade für die blinde Szene, weil man ja hier eigentlich nichts anderes machen muss als zuhören. Da braucht man keinen Screenreader, da kriegt man sozusagen schon alles vorgelesen. Das werden wir mal verfolgen, wie das da weitergeht, und ich habe mich da selber noch nicht mit beschäftigt, inwieweit es spezielle Blinden-Podcasts gibt. Wenn ihr da was wisst, was vielleicht interessant ist, dann würde mich das auch interessieren. Alles nach chaosradio@ccc.de. Ja, so, dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts mehr, als mich herzlich zu bedanken bei dir, Sebastian.
Ja, auch danke, und ich denke, es war vielleicht ein guter Einblick, und dass man sieht, was sich die nächste Zeit entwickelt. Ich denke, wir werden da schon
genau
was hinbekommen.
Ja, dann sage ich mal tschüss und wir hören uns sicherlich bald beim nächsten Chaos Radio Express.
Ja, tschüss.
Ciao.
Thank you.